Ja, ich begrüße euch zu Kapitel 1. Das letzte Video war die Einführung. Jetzt sind wir in Kapitel 1, damit wir mit dem Buch auch übereinstimmen. Kapitel 1, die große Anmaßung. Und da geht es weiter mit der Auseinandersetzung, wie die Kirche oder warum die Kirche eigentlich ein so anderes Verständnis von Kirche hat, wie wir das bei Jesus oder wie wir das im Neuen Testament finden. Und natürlich ist da ganz stark die Geschichte der Institutionalisierung zu nennen. Und viele sagen, das geht ja schon weit zurück auf den Kaiser Konstantin, römischen Kaiser, der dann das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, römisch-katholische Kirche. Und diese Kirche, die da entstanden ist, die entsprach dann mit der Zeit ganz dieser Struktur des römischen Staates, der römischen Hierarchie. Und das ist sehr wichtig für uns zu begreifen. Also wir finden diese Hierarchie, wo die Trennung ist zwischen den Laien und den Klerikern, zwischen den Professionellen und den Normalos, diese Trennung finden wir natürlich im Neuen Testament so in der Art nicht, und dass da einfach verschiedene Klassen und Kasten sind und verschiedene Verdienststufen und verschiedene Karrierestufen. Also das ist alles eigentlich eine weltliche Struktur, ein weltliches Machtkonzept, eine Machtpyramide, wo die einen über die anderen herrschen, top down. Und wo auch die unteren Ränge, ja, die große Menge hat eigentlich gar nichts zu sagen, hat gar keine Macht. Nach oben hin wird die Macht immer größer, und die Menschen, die dann da am Ende irgendwie das Sagen haben und die da irgendwie die Bischöfe sind und die da irgendwie über Gebiete herrschen, also das, ja, die kennen wir dann auch schon gar nicht, wer die eigentlich sind, und müssen wir auch nicht. Das in einer Hierarchie ist das nicht wichtig, da muss man sich nicht kennen, da muss man gehorchen. Die Hierarchie funktioniert nur durch Gehorsam, ja, man tut, was einem gesagt wird von der nächsthöheren Ebene. So, und in dieser Hierarchie, ja, da kann man natürlich nur hoffen, dass sozusagen ganz oben dann tatsächlich irgendwie Gott steht und ganz oben tatsächlich irgendwie Jesus der Allermächtigste ist, der ganz da oben ist und seine Macht und seine Absichten also von oben nach unten durchreicht und durchorganisiert. Das finden wir aber im Evangelium eben ganz und gar nicht. Wir finden das Gegenteil. Jesus ging gar nicht zu den Mächtigen. Er ging zu den Normalos. Er ging zu den Menschen. Er kam zu denen nach Hause. Er hat die Menschen hat er einfach gefunden und gerufen und riesige Versammlungen gar nicht genehmigt von irgendwelchen Stellen und Offiziellen. Und also Jesus hat das alles total umgangen. Die Hierarchie sowohl der Synagoge damals als eben auch irgendwie ja des Staates, der Politik. Jesus hat gar nicht nach diesen Regeln gespielt. Das war für die schwer zu begreifen. Das war gar nicht zu begreifen für die Mächtigen seiner Zeit, was es mit diesem Jesus auf sich hat und was der eigentlich will und wieso der nicht wie alle anderen irgendwie Macht ansammelt und dann irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Armee bildet. Und dann solche Befürchtungen hatten die natürlich, ja, dass dann Mengen Jesus nachrennen und nachfolgen, und deswegen haben sie ihn auch umgebracht, weil sie gesagt haben, der wird zu mächtig, der sammelt zu viele Anhänger, das geht gar nicht, das müssen wir sofort jetzt beenden. Und dann haben sie ja falsche Zeugen aufgestellt und haben Jesus sonst was angehängt, alles wie es heute auch läuft, so lief es auch damals. Und dann musste also Jesus, der tatsächlich offensichtlich nur von Gott selbst legitimiert war, von Gott selbst ermächtigt war, ohne Hierarchie, ohne denen ihre Zertifikate, ohne denen ihre Ausbildungen, ohne das. Seine Qualifikation war: Ich bin der Sohn. wenn einer Gott kennt, wenn einer den Vater kennt, dann der Sohn. Und da könnt ihr euer Leben lang Theologie studieren und eure ganze Auslegungstradition, dann werdet ihr nicht auch nur im Ansatz Gott erkennen und kennen wie ein Sohn. Ja, und Jesus hat eigentlich die Menschen eingeladen, werdet doch auch Söhne und Töchter Gottes. Mit mir, zusammen, in mir. Ich nehme euch mit. Ich nehme euch mit in diese Position des Sohnes. Ich nehme euch mit zum Vater. Ich nehme euch mit gleich bis zum Chef. Ich nehme euch gleich. Ihr müsst gar nicht euch hocharbeiten und durcharbeiten und irgendwie müsst ihr alles gar nicht tun. Ihr braucht überhaupt keine Religion. Ihr könnt mit mir direkt in den Himmel gehen und ich werde das Problem der Sünde erledigen. Dann seid ihr frei. Ihr könnt mit mir kommen zum Vater. Na, Halleluja. Und das war natürlich auch schon seinerzeit für die Hierarchie, für die Synagoge undenkbar. Das war ein Sakrileg. Das geht gar nicht. Ja, wie kann man den ganzen Apparat einfach überspringen? Wie kann man das alles gar nicht brauchen? Wie kann man einfach, das ist doch unmöglich, dass man einfach nur aus Gnade direkt bis vor den Thron kommen kann und bis ins Heiligtum, ins Allerheiligste. Und ja, also das war undenkbar und da mussten doch die Priester und da muss eine riesige Religion dazwischen stehen, die das alles organisiert und die Gott vermittelt an die anderen und ja, und die sollen dafür zahlen, dass ihnen jemand ja dann hier vor Gott für sie eintritt. Also diese ganzen Geschichten hat Jesus eigentlich ausgehebelt und gesagt, Schluss damit, braucht ihr alles nicht mehr. Ihr könnt den Heiligen Geist empfangen. Jeder einzelne von euch kann selber den Heiligen Geist empfangen. Das, was ursprünglich nur Auserwählten Menschen im Alten Testament sehen wir, das war vorbehalten auserwählten Menschen, den Priestern, den Propheten, den Königen, den Richtern. Es gab einige Leute, ja, die wurden gesalbt, dann auch wurde Öl über die ausgeschüttet als Zeichen. Sie sind jetzt von Gott auch durch seinen Heiligen Geist ermächtigt. Bestimmte Funktionen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen, ne, zum Beispiel ein Prophet zu sein oder ein Priester zu sein. Das kann man nämlich alles gar nicht wirklich sein, wenn man nicht von Gott selber dafür gesalbt wird. Und Jesus Christus heißt ja der Gesalbte. Er ist der Gesalbte. Und die Christen sind dann auch die Gesalbten. Es kommt alles auf diese Salbung an. Man kann kein Christ sein durch eine Kirche oder durch irgendwie, dass man bestimmte Lehren, dass man die 10 Gebote irgendwie wichtig findet, Katechismus befolgt. Das macht nicht das Christsein aus, sondern die Salbung. Die Salbung macht das Christsein aus. Die Salbung macht uns zu Christen. Jesus hat gesagt, ich bin der Gesalbte. In Jesaja 61. Und in der Synagoge hat Jesus auch dann über diese Bibelstelle in Jesaja 61 gesprochen, wo es dann heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich ermächtigt, er hat mich begabt, um hinzugehen und Frieden zu bringen und Heilung zu bringen und Freudenöl zu geben und Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauer, Lobpreis statt Verzweiflung. Eine neue Zeit auszurufen, in der die Trennung von Gott wieder aufgehoben wird und die Menschen können wiederkommen in die Gegenwart Gottes, in sein Licht, in seine Wahrheit, in seine Freundlichkeit, in seine Lebendigkeit. Sie können in all das hineinkommen und das kann man in dem Sinne nicht lernen oder aus irgendeinem Buch studieren. Das braucht viel, viel, viel mehr. Es braucht Christus selber. Ja, und jetzt haben wir, und deswegen habe ich das die große Anmaßung genannt, dass die Kirche eigentlich in ihrer Struktur diesen fünffältigen Dienst, diesen gesalbten Dienst, den der gesalbte Christus selber der Gemeinde gegeben hat. Das ist ja in Epheser 4, also er selber, Jesus, der Christus, hat der Gemeinde jetzt 5 Qualitäten gegeben, 5 Aspekte, Menschen hat er ihr gegeben, die auf denen diese Salbung in besonderer Weise liegt, damit sie eigentlich die ganze Gemeinde in diese Dimensionen des Apostolischen, des Prophetischen, des Evangelistischen, des Hirtlichen, des Doktrinären, der Lehre hineinbringen und wiederum diese göttliche Lehre und diese göttliche Prophetie und das göttliche Evangelium alles in die Menschen reinbringen. Also die Menschen hineinbringen und das in sie. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums überhaupt. Christus in uns und wir in Christus. Der Gesalbte in uns, wir in dem Gesalbten. Und die gesalbte Gemeinde funktioniert ganz anders als wie die für uns doch sehr gewohnte, durch Jahrhunderte gewohnte, institutionelle, hierarchische Kirche, die also alles durch und durch geregelt hat und kontrolliert und normiert und sagt, was wir glauben dürfen, wie wir es zu glauben haben. Ich nenne es auch die Pastorenkirche, denn eigentlich sind die ist der fünffältige Dienst zu einem einfältigen geworden. Es hat sich irgendwie runter kondensiert, eigentlich nur noch auf den Pastor. Der ist der Mann Gottes in der Gemeinde. Er ist derjenige, der allem vorsteht, der alles zu regeln hat, der auch über die Lehre wacht und der, manche sagen, der die eierlegende Wollmilchsau ist, weil er ist eben für alles. Er muss alles tun und dann auch einen Haufen Bürokratie muss er auch noch bewältigen. Und deswegen brennen so viele Pastoren aus. Sie sind überfordert. Es ist auch nicht so gedacht gewesen, dass das nur noch ein pastoraler Dienst da ist, sondern es sollte ein fünffältiger Dienst sein, ein Team. Ein Dienstteam ist da, was sich gegenseitig entlastet und was gemeinsam die Gemeinde nun in Christus hinein begleitet, tiefer in Christus hinein und Christus tiefer in die Gemeinde hinein. Das ist das Ziel, das ist die Aufgabe des fünffältigen Dienstes. Und heute haben wir das in vielen Gemeinden gar nicht mehr. Es ist irgendwie, wie gesagt, es ist so eine Art Verwaltungsapparat entstanden und da werden die Kasualien werden abgearbeitet. Man geht in die Kirche, am Sonntag mal, an Weihnachten und dann Ostern und dann, wenn man heiratet, wird am Ende christlich beerdigt und Aber das ist nicht, was Kirche ist und was Kirche ausmacht. Ich habe hier gelesen an einem Zitat hier im Buch auf der Seite 28. Im Rahmen ihres Organisationsbegriffes kann die Kirche Züge eines Vereins annehmen, der im Wesentlichen für die eigenen Mitglieder nützlich ist. In anderen Kontexten erscheint die Kirche als eine Art Dienstleistungsorganisation, vergleichbar mit kommunalen Ämtern, deren Leistungen prinzipiell allen Bürgern zur Verfügung stehen. Besonders umstritten ist die Analogie zu unternehmerischen Organisationen. In dieser Perspektive treten etwa die Konkurrenzverhältnisse, in denen die Kirche steht, in den Blick oder die messbare Qualität ihrer Arbeit. Insgesamt lenkt das Bild der Kirche als Organisation, das in den letzten Jahrzehnten stärker hervorgetreten ist, die Aufmerksamkeit einerseits auf die spezifischen Angebote, die sie in der Gesellschaft präsentiert, andererseits auf die Eigenart ihrer internen Ablauf- und Entscheidungsstrukturen. Also damit haben wir es zu tun und es ist immer wieder die Frage, für uns ist immer die Frage, was sagt Jesus dazu? Entspricht das, macht er das so? Ist das seine Art zu organisieren? Ist es seine Art irgendwie hier, ist das seine Qualität? Ist das, wie er Gemeinde sehen will? Ist das, wie er sie strukturiert? Ist das alles so? Und wir müssen uns diesen Fragen stellen und ein paar heilige Kühe vielleicht auf den Weg schlachten. So, wir sehen ja in den Evangelien, dass Jesus kein besonders guter Kirchgänger war oder Synagogengänger war. Er hat einfach immer gestört. Er hat immer das Programm wieder angehalten und gesagt, ja, aber halt mal, hier sind noch ein Haufen Leute, sind hier krank und sind kaputt und sind hier in den größten Nöten. Wie kann man hier einfach irgendwie jetzt eine Stunde lang irgendwie heile Welt spielen und sein Programm hier runter nudeln und und diese Leute gehen genauso kaputt und krank und erledigt wieder nach Hause, wie sie gekommen sind. Das kann doch nicht sein. Ja, es kann aber eben doch sein. Und das war etwas, was Jesus wirklich nicht ertragen hat. Er sagte, nein, das entspricht gar nicht dem Wesen Gottes und es ist nicht die Art von Gemeinschaft, die er bildet. Aber damit wir die werden, die Gemeinschaft, die er bildet, müssen wir ihn selber kennen, müssen wir ihn selber anschauen. Das ist so ein wichtiger Aspekt der Gemeinde, die der Leib Christi ist. Der Leib Christi, die Gemeinde Christi, schaut auf Christus. Sie schaut auf ihn, sie erwartet von ihm, sie zu bilden, sie zu auszurüsten, sie zu befähigen, sie in die Geheimnisse des geistlichen Lebens einzuführen. Sie erwartet alles von Christus. Sie ist überhaupt völlig, 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 völlig bezogen auf Christus. Alles andere ist nebensächlich. Die Gemeindearbeit ist nicht der Inhalt der Gemeinde. Christus ist der Inhalt der Gemeinde. Und aus der Beziehung mit ihm fließt alles andere. Oder auch nicht. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, eigentlich ein absolutes Schlüsselelement für die Gemeindearbeit ist das Gebet. Christus bringt uns in ein Gebet, in ein tiefes Gebet. Wir sehen das in Gethsemane, wir sehen, dass Jesus auch über Gebet gelehrt hat und er will, dass wir ein Haus, dass die Gemeinde ein Haus des Gebets ist. Ein Ort, an dem immer, 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 24/7, rund um die Uhr, ist die Gemeinde, sie lebt im Gebet. Denn Gemeinde ist nicht eine Veranstaltung, Gemeinde ist unser Leben mit Jesus, Gemeinde sind alle Menschen, die mit Jesus wirklich irgendwie ernst machen, das ist die Gemeinde und wir sind die, die uns von ihm führen lassen, die Augen haben für ihn, Ohren haben für ihn, Aufmerksamkeit haben für ihn, die von ihm alles erwarten, das ist die Gemeinde. Ja, das können wir nicht für jemand anderen entscheiden, ob er dazugehört oder nicht. Das kann er nur selber wissen und er kann Jesus fragen, wie kann ich auch ein Teil deiner Gemeinschaft, deiner Gemeinde eigentlich sein? Und dann geht es los, dass viele Dinge offenbart werden und gezeigt werden. Die sind so anders wie das, was wir normalerweise unter Gemeinde verstehen, dass wir dann erstaunt sind. Gut, wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder. Die Salbung des Heiligen Geistes, sehr spannend.